Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz herzlich zu Hause wieder begrüßen. Ich bin heute mit der Einführung dran. Der Christian sagte, ich mache das immer so schön. Das freut mich ja natürlich, dass du nett gesagt hast, lieber Christian, beim nächsten Mal bist du dran. Diesmal bin ich drin, weil wir reden über unser Buntelkässes Gemischtes, wie wir es immer so nennen. Also verschiedenste Themen. Wir, das ist wie immer bekannt, der Ronald Geppert. Hallo Ronald.
Hallo Arne.
Und Christian ist auch schon angesprochen worden. Hallo Christian.
Lieber Arne, tatsächlich stimmt das ja, was du gesagt hast, aber ich habe auch hinzugefügt, außerdem mache ich das nur, wenn ich Leute beleidigen kann mit der Einführung, und beim Ronald, bei dir würde ich das natürlich niemals machen, deswegen warte ich da auf passendere Gelegenheiten.
Der Ronald ist auch ganz schön stark, deswegen muss man da aufpassen, also von daher ist es also eine kluge Wahl. Nein, natürlich nicht. Also wir kennen uns hier gut und manchmal frotzen wir auch ein bisschen, aber wir wollen vor allem über Steuerrecht sprechen und wir haben heute drei spannende Themen, die wir besprechen wollen. Wir wollen zum einen über das Mindeststeuergesetz und die Safe Harbors sprechen. Man kommt immer wieder zu überraschenden Ergebnissen. Man glaubt immer, es gibt vielleicht dann doch viele Details. Das heute ist auf jeden Fall auch ein Detail. Und wir wollen deswegen den Versuch unternehmen, dieses Detail so darzustellen, dass es hoffentlich für alle gut nachvollziehbar ist. Wir werden mal später sehen, ob das gelungen ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein hehrer Versuch. Ronald wird da eine Einführung zu geben. Es geht um die Safe Harbor-Regelung und deren Anwendung, soweit auch für die Praxis wichtiges Thema. Dann haben wir ein aktuelles BV-Urteil, ganz spannend, 1R8/19. Da geht es um das Bondspricking bei der SICAV. Spannende Entscheidung, bisschen auch exotisches Thema. Christian, du hast dich dafür bereit erklärt, das heute hier darstellen zu wollen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal.
Tatsächlich hat der Arne beim Vorgespräch gesagt, Bond-Stripping hört sich politisch inkorrekt an. Irgendwie so James-Bond-Girl-Stripping. Und das solle ich deshalb machen.
Können wir ja zum Glück noch rausschneiden jetzt hier, aber gut, an der Stelle, schön, dass du das so feststellst, habe ich natürlich nicht gesagt, aber egal. Wir kommen zum dritten Themengebiet, da geht es um eine Nachlese in Wiesbaden, vor 2 Wochen ungefähr war da die Tagung, die letzte Woche war sie, glaube ich, sogar, letzte Woche war die Tagung, da haben wir über viele verschiedene spannende Fragen gesprochen, auch über die Frage, inwieweit eigentlich eine Entstrickungsbesteuerung unionsrechtlich unkritisch ist, und das als Nachlese, weil es da auch einige Rückfragen gegeben hat, wollten wir hier auch nochmal sozusagen in die Breite nochmal tragen und deswegen also hier auch nochmal heute die Nachlese aus Wiesbaden, zumindest diesen sich diese einen Punkt. Drei Themen, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, aber dennoch irgendwie das Leben bunter machen, zumindest für uns. Unser graues Leben wird natürlich etwas bunter, und jetzt, glaube ich, geht's, Ronald, bei dir los mit der Mindestbesteuerung. Ja, was haben wir denn da zu erwarten jetzt eigentlich bei den Safe Harbors?
Ja, Arne, bevor ich damit anfange, wollte ich nochmal auf einen schönen Versprecher von dir hinweisen am Anfang. Du hast nämlich gesagt, ein Buntelkässes.
Ach so.
Kein Kesselbuntes.
Ja, na gut.
Aber und dann hat ja Christian noch einen Kessenspruch zum Bondstripping, also das passt ja dann auch. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal mit einem Mindeststeuerproblem oder einer Mindeststeuerbeobachtung an, die, glaube ich, in der Praxis durchaus Bedeutung hat. Ich mache den Fall mal ganz einfach und dann gehen wir da mal ganz in Ruhe durch. Die einen werden vielleicht gleich denken, was redet er da, und die anderen im Zweifel auch. Der Fall ist wie folgt: Wir haben also einen Konzern mit über 750 Millionen Euro Umsatz, also klassische In-Scope-M&E Group. Die hat jetzt in einem Land, oder wie es Steuerhoheitsgebiet heißt es ja, glaube ich, technisch richtig, die hat jetzt also in diesem Steuerhoheitsgebiet 10 Geschäftseinheiten, heißt es im Terminus Technicus, die voll konsolidiert werden. Und hat daneben noch 3 sogenannte unwesentliche Geschäftseinheiten, die nicht in den Konzernabschluss aufgenommen werden, aus Wesentlichkeitsgründen, aber im Mindeststeuergesetz ja bekanntermaßen trotzdem Geschäftseinheiten sind. Das heißt, es gibt sozusagen in diesem Steuerhoheitsgebiet 10 wesentliche und 3 unwesentliche, nennen wir sie mal so. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir denn jetzt in dem im Mindeststeuerrecht mit dieser Konstellation um? Erste Erkenntnis ist, glaube ich, wir müssen den Safe Harbor, wenn wir dann jetzt zum Beispiel den CBCR Safe Harbor für dieses Land rechnen wollen, ist, glaube ich, das Ergebnis aus den 84 fortfolgenden Mindeststeuergesetz, dass wir alle Gesellschaften in diesen CBCR Safe Harbor einbeziehen müssen. Sowohl die Wesentlichen als auch die Unwesentlichen. Im 87 Nummer 1 Mindeststeuergesetz stehen da auch die entsprechenden Datengrundlagen, Package, Abschluss oder Abschluss für die Unwesentlichen. Also insbesondere für die Unwesentlichen steht in Nummer 1c auch die Datengrundlage drin. Also erste Erkenntnis ist, glaube ich, dass man hier erstmal alle Gesellschaften einbeziehen muss. So, wenn man dann den CBCR-Safe Harbor-Test besteht, dann ist ja alles gut. Dann wird ja der Steuererhöhungsbetrag, wie es sich nennt, auf Null gesetzt für dieses Land. Und wenn man diese Tests jetzt nicht besteht, diese drei Tests, die es da gibt, dann ist ja die Frage, wie geht es dann eigentlich weiter? Und da gibt es ja nun im 7980 sogenannte vereinfachte Berechnungen. Diese vereinfachten Berechnungen gibt es derzeit nur für die Unwesentlichen. Es fehlt sozusagen noch die vereinfachte Berechnung für die Wesentlichen, also der 80a, der am Horizont winkt, der fehlt noch. Will sagen, also vereinfacht rechnen kann ich prinzipiell mal nur für die Unwesentlichen. Für die Wesentlichen, wenn ich den CBCR-Safe Harbor nicht schaffe, ja, da bleibt mir nicht viel anderes übrig, da muss ich halt voll rechnen. Und die Frage ist jetzt, der 79 setzt ja die vereinfachten Berechnungen auch unter den Vorbehalt des Bestehens von drei Tests, also letztlich wie der CBCR-Safe Harbor. Und wenn ich jetzt wiederum diese drei Tests dann nicht bestehe, dann muss ich auch für die Unwesentlichen rechnen. Und jetzt ist doch, glaube ich, die letzte Frage, die sich noch stellt, ist ja, ja, wie rechne ich denn jetzt diese Tests? Muss ich jetzt für das Bestehen dieser drei Tests, also Effektivsteuersatztest, Routinegewinntest und der dritte Test ist mir gerade entfallen, muss ich für diese drei Tests denn nur die Unwesentlichen einbeziehen oder auch die Wesentlichen? Und ich glaube, die Antwort ist, ich muss alle mit einbeziehen. So wie ich es auch beim CBCR-Safe Harbor mache und so wie ich es auch dann mache, wenn es diesen 80a Mindeststeuergesetz schon gäbe. Also ich muss immer für ein Steuerhoheitsgebiet alle Gesellschaften mit einbeziehen. Bedeutet, also Prüfreihenfolge ist, wir machen erst CBCR-Safe Harbor mit allen. Wenn wir den bestehen, ist gut. Wenn wir den nicht bestehen, machen wir die vereinfachten Berechnungen für die Unwesentlichen, die volle Berechnung für die Wesentlichen. Aber wenn wir dann diese Tests im 79 nicht bestehen, diese drei Tests, dann heißt das im Ergebnis, dass wir auch, und das ist eigentlich eine ziemliche Bombe, glaube ich, dass wir auch für die Unwesentlichen, für die wir ja die Daten nicht haben, im Regelfall, dass wir auch für die die volle Berechnung machen müssen. Damit mache ich mal Stopp.
Genau, also das klingt vielleicht ja zunächst so ein bisschen, naja, wie so ein Detail, wenn man sich damit beschäftigt hat, aber also ich kann selbst auch nur sagen, aus Gesprächen mit Mandanten von uns, wenn man da mal dann einsteigt, ist das Problem natürlich, dass man sagt, bei diesen Unwesentlichen die ganzen verschiedenen Details für die Vollberechnung, die hat man einfach gar nicht. Und deswegen hatte man ja ursprünglich auch gefordert, das soll irgendwie einfacher laufen und die ursprünglichen Fassungen im Mindeststeuergesetz sahen ja auch noch vor, Ronald, noch vielleicht als Ergänzung, dass diese vereinfachten Ermittlungen, wo ich dann also nur den Umsatz als Bemessungsgrundlage nehme, dass die auch in Summe für das Mindeststeuergesetz in jeglicher Form gelten. Das hat sich jetzt hier irgendwie verändert. Ich weiß gar nicht wieso und warum. Aber jetzt hat man in der Tat dieses etwas obskure Ergebnis, das nach dem Gesetzeswortlaut, dass also nur bei der Prüfung der Test diese 79 bis 80 eben da anwenden muss. Und ja, das ist jetzt schon so ein bisschen überraschend, ehrlicherweise. Auch fragt man sich, da muss ich ja aber letztlich alles mal voll rechnen für den Safe Harbor dann jeweils und auch für die 90 bis 80 muss ich alles rechnen. Bis dato, in der Praxis sagten viele immer noch, ich kann da nur die Unwesentlichen rausnehmen und muss die dann eben nur einzeln berechnen. Also Christian, das soll ja eigentlich zur Vereinfachung dienen, die ganzen Regelungen. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn das wirklich alles so ist, kann man davon ausgehen, dass das dann noch wirklich die Vereinfachung ist? Oder was denkst du, ist das hier ein Fehler oder muss man das nochmal angehen?
Eine rhetorische Frage, also so wie der Ronald es dargestellt hat, ist es sehr gut nachvollziehbar und das ergibt sich wohl so aus den aktuellen Gesetzestexten, dass das natürlich dann gar keine Vereinfachung bewirkt, ist auch klar und dass es ein weiteres praktisches Thema der Datenbeschaffung kreieren wird, weil man in den Situationen halt Schwierigkeiten hat, an die erforderlichen Daten ranzukommen, beziehungsweise es nahezu unmöglich wird, ist auch klar. Ist dann wieder ein weiterer Baustein, wo man sich die Frage stellen muss, wenn davon noch mehr aufeinander geschichtet werden, habe ich irgendwann eine Erfüllungsunmöglichkeit.
Das ist so eine Frage. Ich meine, also, wie gesagt, weiß ich, mir ist nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich jetzt ein Versehen auch ist. Also, auch an der letzte Punkt, dass man dann bei der Messungsgrundlage das eben isoliert so anwendet. Ich meine, in praktischer Hinsicht stellt sich natürlich für mich noch eine Frage, ob man nicht dann dennoch, wenn man Informationen nicht reinkommt, vielleicht dennoch zum gleichen Ergebnis kommen könnte, weil wenn ich jetzt Informationen nicht habe und nicht daran bekomme, gibt es ja immer noch nach allgemeinen Grundsätzen das Mittel der Schätzung. Müsste man nicht dann insoweit zumindest herbeigehen können und sagen, auch wenn es gesetzlich nicht vorgesehen ist und ich bekomme die Informationen nicht, dann versuche ich einfach die Schätzung anzuwenden und bester Maßstab ist ja dann vielleicht dieser in Paragraph 80, das ist ja, glaube ich, Mindeststeuergesetz, Ronald, ne, wo dann diese abweichenden Schlüssel für den Test angegeben sind, dass ich die dann eben auch bei der Vollberechnung heranziehe, wenn ich den Test eben nicht bestehe. Wäre das nicht vielleicht noch ein Mittel? Ich weiß nicht, ob jemand dazu eine Idee hat.
Also würde mir persönlich widerstreben, weil das in den Schätzungsautomatismus fast mündet. Ja, das heißt, ich habe eine Vorschrift, die an sich so ausgestaltet ist, dass sie nicht erfüllbar ist und damit dann geheilt wird, dass ich ja theoretisch noch schätzen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich dem Grundgedanken der Schätzungsvorschriften entsprechen kann, so etwas.
Naja, es muss natürlich zumindest zum Ergebnis kommen, was irgendwie nachvollziehbar ist. Eben, wenn man noch bessere Ideen hat, dann kann man die natürlich heranziehen. Auf jeden Fall hat der Gesetzgeber ja im Rahmen der Safe Harbor-Regelung der dauerhaften selbst den Maßstab das so zugrunde gelegt. Deswegen kam die Idee zugrunde. Aber natürlich ist die Frage Schätzungsautomatismus, ist das dann noch eine Schätzung? Spannende, spannende Frage. Also ich bin mal gespannt, wie das Ministerium mit umgehen wird, weil natürlich jetzt die ganz banale Frage, Ronald, kommen wird für alle diejenigen, die dann mal irgendwann Erklärung ausfüllen müssen. Sie müssen da ja nun was eintragen, wenn man dann also diesen Test eben nicht besteht. Und ja, das kann ja dann noch schneller mal passieren, weil wenn der Safe Harbor Test nicht bestanden wird, kann es ja auch durchaus sein, dass dann die anderen Tests nicht erfüllt werden, ne? Also von da ist es ja vielleicht gar nicht so eine theoretische Möglichkeit auch, dass man da was einzutragen hat und dann kommt spätestens die Frage irgendwie hoch, ne?
Müsste ja eigentlich der 162a so AO so umformuliert werden, dass er ungefähr sich anhört wie: Soweit der Gesetzgeber eine Steuergrundlage schafft, bei der die Besteuerungsgrundlagen nicht ermittelt werden können, darf gesetzt werden. Also wenn man das mal so formuliert, dann sieht man, wie abstrus das ist. Dass die Schätzung vielleicht sogar inhaltlich nah am Ergebnis sein kann, auch okay. Aber ich halte es immer noch für ein bisschen abstrus.
Also auf jeden Fall, das Ergebnis überrascht und ich glaube auch, deswegen wollten wir das hier mal auch bringen, in der Praxis vielleicht noch nicht so berücksichtigt. Also von daher hier eines der heutigen Themen, mal ein schönes Detail. Ronald, wenn du nichts mehr hast, gehen wir zum Bondstripping. Christian, da hast du dich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
Ja, ich freue mich schon ewig auf das Bondstripping, weil das tatsächlich, das ist die Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Ich habe mir das auch nochmal überlegt, aber da kann man absolut drüber sprechen. Es gab die Möglichkeit vor vielen, vielen, vielen Jahren, deswegen das Urteil trifft auch einen Vorgang aus 2011, meine ich. Das Aktenzeichen ist 1R8 aus 19, die Entscheidung vom 7. Februar 2024, übrigens durchgängig NV. Worum geht es in der Sache? Und was wurde gemacht und warum vor allem? Man hat vor vielen, vielen Jahren, um den Aufbau von Verlustvorträgen zu vermeiden und nicht über die Verlustvorträge in die Mindestbesteuerung zu kommen, überlegt, wie kann ich steuerpflichtige Einkünfte kreieren? Und damit spricht den laufenden Verlust ausgleichen. Gleichzeitig dann aber natürlich den laufenden Verlust, den ich jetzt über Einkünfte wegpuffere, in die Zukunft verschieben, damit ich ihn dann dort als laufenden Verlust auslösen, triggern kann und zu einer unbeschränkten Verrechnung nutzen kann, eben außerhalb der Schranken der Mindestbesteuerung. Und da gab es zwei Modelle. Das eine Modell war, über eine niedrig besteuerte Zwischengesellschaft das zu machen, weil ich dann auch nach einer Überschussrechnung mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft die niedrigen passiven Einkünfte zugerechnet bekommen habe. Das andere Modell war, über eine SICAV eine Struktur zu finden, die laufende Einkünfte schafft. Und die Strukturen, die man beiden Varianten, also SICAV ist ein Luxemburger Anlagevehikel, was unter dem Investmentsteuergesetz in den damals anwendbaren Fassungen eben auch einer besonderen steuerlichen Behandlung unterlag. Und was man in diesen Vehikeln gemacht hat, war, dass man dann langlaufende Staatsanleihen gekauft hat, in der Regel 30-jährige oder noch länger laufende Staatsanleihen. Und man hat dann ein Bond-Stripping oder eigentlich besser Coupons-Stripping gemacht. Das heißt, man hat die Zinscoupons abgetrennt und hat die Zinsansprüche über die gesamte Laufzeit separat veräußert. Man hat also eigentlich eine Art Zero-Bond geschaffen. Die These dabei war, dass den abgetrennten Coupons keine Anschaffungskosten aus dem Erwerb dieser Bonds zuzuordnen sind, sodass ich also Zinscoupons mit Anschaffungskosten null veräußere und damit reine Sahne, also reine steuerpflichtige Erträge generiere, die dann gegen den laufenden Verlust über diese Mechanik des Investmentsteuergesetzes verrechnet werden können. Gleichzeitig ist natürlich dann der abgestrippte Bond deutlich weniger wert, weil wenn ich 30 Jahre einen Nominalwert ohne Verzinsung habe, dann ja, habe ich einen relativ harten Substanzverlust an der Stelle. Und wenn der dann später veräußert wird, dann kreiere ich natürlich einen Veräußerungsverlust. Oder wenn ich eben die Anteile an dem Sieghaft zurückgebe, dann kreiere ich diesen Veräußerungsverlust und kann den als laufenden Verlust verrechnen. Soweit, so gut. Aber was hat jetzt der BfH entschieden? Er hat im Prinzip bestätigt, erstens, da sind tatsächlich auch auf die abgetrennten Zinscoupons keine Anschaffungskosten zu verteilen. Das heißt, die Behandlung, wie sie einige Steuerpflichtige, by the way, wir damals auch gemacht haben, die ist in Ordnung. Die Mechanik passt. Und wenn dann später eine Ausschüttung kommt aus der SICAV, dann unterfällt diese Ausschüttung auch dem abkommensrechtlichen Schachtelprivileg. Das heißt, man wird dann nicht etwa über diese Ausschüttung, man will das Geld ja rausholen, das man aus der Veräußerung der Zinscoupons bekommen hat. Man hat dann keine Besteuerung an der Backe. Das ist auch, der zweite Punkt ist auch schon mal vor ein paar Jahren vom BfH bestätigt worden. Was interessant ist, ist natürlich die Frage, die sich immer stellt, ist das 42 AO solche Gestaltungen und gibt es vielleicht spezialgesetzliche Missbrauchsvermeidungs Vorschriften, die einschlägig sein könnten. Und da fiel der Blick auf 15b ESTG, Steuerstundungsmodelle. Jetzt ist das hier eigentlich ein Steuerstundungsmodell Reverse, weil der 15b fokussiert sich ja auf Modelle, bei denen ich im Jahr 01 die Steuerzahlung vermeiden möchte und die Steuerzahlung nach hinten verschiebe und daraus einen Zinsgewinn kreiere, indem ich halt einen Verlust im Jahr 1 mache. Hier ist es genau umgekehrt. Was ich mache, ist, ich kreiere, ich möchte nicht sagen künstlich, ich kreiere steuerpflichtige Einkünfte, um damit einen Verlust auszugleichen und den Aufbau eines Verlustvertrags zu verhindern. Das ist also 15b Reverse. Deswegen war der 15b auch tatbestandlich nicht einschlägig. Das vorinstanzliche Finanzgericht hat allerdings aus dem 42 AO herausgelesen, dass wenn ich eine Vorschrift habe, eine spezialgesetzliche wie ein 15b, dann würde die komplett den 42 AO sperren. Und jetzt brauchen wir da, glaube ich, gar nicht auf die Rechtsprechungshistorie eingehen, weil der BfH hat gesagt, in der im Streitjahr anwendbaren Fassung, die auch der aktuellen entspricht, des 42 AO, da ist es ein Missverständnis, eine Missinterpretation dieses Verhältnisses. Denn also spezialgesetzliche Missbrauchsvermeidungsvorschriften, die sperren den 42 AO nur dann, wenn sie tatbestandlich erfüllt sind. Und der ist ja gerade nicht tatbestandlich erfüllt, der 15b, weil wir hier kein Steuerstundungsmodell haben. Und dann sind allerhöchstens die Wertungsgedanken so einer Vorschrift auch im Rahmen des 42 AO mit zu berücksichtigen, soweit sie erkennbar sind und einschlägig. Aber der 42 AO als solcher wird eben nicht gesperrt. Das heißt, da darf man jetzt noch mal gespannt sein, wie das FG mit der Frage der Anwendbarkeit des 42 AO umgeht. Aus meiner Sicht ist es kein 42 AO-Thema, weil ich eben steuerpflichtige Erträge kreiere und weil ich mich im Rahmen einer ganz normalen Transaktion bewege. Coupon-Stripping ist ja nichts, was außergewöhnlich wäre. Das wird auch aus finanzwirtschaftlichen Gründen gemacht. Ich habe steuerpflichtige Einkünfte, die ich schaffe, die ganz normal verrechnet werden gegen laufende Verluste und damit korrespondierend, weil ich tatsächlich eigentlich kein echtes Ergebnis gemacht habe, kreiere ich dann irgendwann später mit der Veräußerung der Stammrechte einen Verlust und den Verlust kann ich natürlich als laufenden ebenfalls verrechnen. Aber das wird auch nochmal interessant, dazu zu sehen, wie das.
Ja, also in der Tat eine ganz spannende Entscheidung. Vielen Dank, Christian, für die Darstellung. Altes Recht, vielleicht der eine Satz dazu, warum die Entscheidung vielleicht auch deswegen leichter noch zu treffen war, weil mittlerweile natürlich dieser Umstand, dass ich da also diese Erträge quasi vorziehe, um den Verlust auszugleichen und dann später diesen Überverlust erziele, das ist ja mittlerweile auch, so ist auch im BfH-Urteil hier also auch hingewiesen worden, ist ja durch den Gesetzgeber also auch geschlossen worden. An der Stelle, da gibt es also im Investmentsteuergesetz eine Sondervorschrift, die versucht genau diese Technik dann also hier zu verhindern. Und da ist natürlich dann auch so, dass man vielleicht möglicherweise ja auch als Richter dann einen Blick drauf hat und dann bei der einzelgesetzlichen Auslegung das natürlich zu berücksichtigen hat, ob hier nicht sozusagen an der Stelle durch diese Änderung dann erstmalig das also hier im deutschen Recht so gilt. Und meint es jetzt hier also, ich glaube, der 3 Absatz 1a Investmentsteuergesetz, der eingefügt wurde. So gesehen, glaube ich, gibt das sicherlich dem BfH so ein bisschen Rückenwind. Was ich noch ganz spannend war mit 42 AO, dass man das jetzt wieder so ein bisschen dann zurückgespielt hat ans FG. Fairerweise ist das natürlich auch eine Frage der tatsächlichen Feststellung. Man hat ansonsten sich da etwas bedeckter gehalten. Das ist ja eigentlich noch die heiße Kartoffel vielleicht, die da noch so ein bisschen dann da so gart. Ich bin mal gespannt, ob es dann wieder zurückkommt. Das andere, was mir aufgefallen ist, du hast es gesagt, Christian, eigentlich ging es hier um eine Gestaltung, die Verlustentstehung zu verhindern und vermutlich dann die Mindestbesteuerung. Auch das ist ja wahrscheinlich der Kern des Anstoßes, weil sonst die Verluste kann man ja nutzen und vortragen. Das ist ja eigentlich der Kern des Ganzen. Und was ich insofern entspannt empfunden habe, der BfH hat ja in der Vergangenheit durchaus auch, wenn es um die Nutzung von Verlusten ging, großzügigere Maßstäbe an den Tag auch gelegt. Also zumindest für echte Verluste, die da also entstanden sind, hatte man immer so ein bisschen den Eindruck an der einen oder anderen Stelle, dass man sagt, die echten erwirtschafteten Verluste, wenn man die jetzt also irgendwie Nutzung macht und überträgt, dass es dann also sozusagen grundsätzlich ja dem Prinzip ja, Leistungsfähigkeit entspricht. Und man muss ja auch sagen, das Problem entsteht ja nur deswegen, weil der Gesetzgeber eben eine Abschnittsbesteuerung anordnet. Also wenn ich jetzt sagen würde, es gäbe eben nicht nur die 12-Monats-Besteuerung, sondern andere Länder haben das ja, ich habe da 24 Monate die Abschnittsbesteuerung und ich hätte in Summe dann gar nicht einen Gesamtverlust und die Mindestbesteuerung, ich würde das Problem ja auch gar nicht entstehen. Also so diese ganzen etwas zugegebenermaßen abstrakteren Überlegungen sind jetzt hier nicht angesprochen worden, vielleicht auch, weil natürlich fairerweise jetzt auch hinsichtlich des einzelnen Sachverhalts noch gar nichts festgestellt wurde. Aber Christian, kann natürlich sein, dass das vielleicht nochmal nach oben kommt. Also da wird es mal ganz spannend werden, ob da auch nochmal diese Missbrauchsfrage nochmal vielleicht auch den BfH zu entscheiden hat, wenn das Finanzgericht Feststellungen trifft und man dann noch weitere Rechtsfragen zu erörtern hat. Also das waren noch so weitere Gedanken. Geht so ein bisschen, dass du auch gesagt hast, das ist ja so 15 B Reverse, hast du gesagt, also umgedreht. Das ist ja das Interessante. Eigentlich geht es ja um die Steuerplanung und Umgehung der Mindestbesteuerung. Ne? Aber was.
Absolut. Weil ich die Mindestbesteuerung vermeiden möchte, aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und von allen anderen ist mir nicht bekannt, dass sie jemals gerichtshängig geworden wären. Also zum Beispiel, wenn ich stille Reserve in materiellen oder immateriellen Wirtschaftsgütern habe und die aufdecke, indem ich sie im Konzern veräußere. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Das bringt natürlich nur was, wenn ich dann Abschreibungspotenzial kreiere. Aber das ist im Endeffekt nichts anderes, weil tatsächlich hebe ich stille Reserven, ich erzeuge steuerpflichtiges Einkommen vorneweg und über die Abschreibung der Wirtschaftsgüter hole ich eben dann den laufenden Verlust oder ziehe ihn in die Zukunft. Das ist genau das Gleiche. Ist mir nicht bekannt, dass das jemals in Deutschland wegen Missbrauch gerichtshängig geworden wäre. Hier entsteht nichts anderes. Hier entsteht nichts anderes. Deswegen würde mich erstaunen, und du hast es ja angesprochen, der BfH war immer sehr großzügig, auch in der alten Mantel. Kaufrechtsprechung war der BfH war großzügig, es ist dann der Gesetzgeber gewesen, der Schranken gezogen hat.
Also auch nochmal zum Thema Verluste und deren Einsatz bei bei Verlusten und 42o BfH-Urteil 1 Sätze 2 aus 18 noch ganz lesenswert, Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer Gewinn- und einer Verlustgesellschaft. Da hat er auch nochmal so diese Grundsätze, dass Verluste zu nutzen, zumindest wenn sie selbst erwirtschaftet sind, dass es da vielleicht auch wirtschaftliche Gründe auch für geben kann. Also deswegen hier ganz spannende Entscheidung, vor allem sehe ich diese letzten Details. Mal sehen, ob wir uns da dann nochmal mit beschäftigen werden. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Thema heute. Und zwar geht es da nochmal um die Frage der Entschädigungsbesteuerung. Wieso haben wir uns mit der Entschädigungsbesteuerung zu beschäftigen? Nun, hat es bereits eingangs gesagt, haben uns in Wiesbaden auch wiederum mit unionsrechtlichen Fragen beschäftigt und mit aktuellen Entscheidungen. Und da durfte natürlich ein aktuelles Urteil des BfH vom 6. September 2023 nicht fehlen. Das war Urteil 1, Jahr 35 aus 20, Wegzugsbesteuerung bei einem Wegzug in die Schweiz und Freizügigkeit. Und ich glaube, wir hatten das Urteil auch hier schon mal irgendwann auch besprochen. Da ging es also um den Wegzug eben eine Steuerpflichtigen noch nach altem Recht und die Frage, ob dieser Wegzug eben hier möglicherweise einen Verstoß gegen das Freizügigkeitskommen auch darstellt. Und da hatte der BfH eben entschieden, dass in solchen Konstellationen eben eine vorzeitige Besteuerung nicht zulässig ist. Und das ist insofern ganz spannend, weil lange Zeit natürlich Frage im Raum stand, ob nicht möglicherweise auch hier die Besteuerung zulässig ist, weil natürlich für die ganzen Erstreckungsbesteuerungen im betrieblichen Bereich, Paragraph 4 Absatz 1 Satz 3 EStG und 12 Absatz 1 KStG, doch lange Zeit so ein bisschen ausgemacht erschien, dass diese Erstreckungsbesteuerung zur Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsrechte zulässig ist. Und wir haben dann eben in Wiesbaden darüber auch länger gesprochen. Der Kollege Jens Schönfeld hatte den Fall dann auch dargestellt. Und er hatte dann an der Stelle nur die These aufgeworfen, er würde gar nicht verstehen, wieso in vielen Konstellationen die Wegzugsbesteuerung angesprochen wird, weil im Verhältnis zur Schweiz, das war hier ein Schweizer Fall, habe ich ja diese überdachende Besteuerung, wo 5 Jahre lang ich sowieso noch besteuern kann. Also da ist natürlich die richtige Frage, droht da eigentlich überhaupt, dass die Aufteilung der Besteuerungsrechte außer Kraft gesetzt wird, wenn ich sowieso danach noch zumindest 5 Jahre weiter besteuern kann? Und die Frage kann man stellen an der Stelle. Die kann man aber vor allem auch stellen, für den betrieblichen Bereich. Und das ist, glaube ich, hier sehr der Punkt, den wir nochmal kurz nochmal darstellen wollten, weil wir natürlich auch im Bereich der betrieblichen Einkünfte so ähnliche Überlegungen haben. Da ist es so, dass der BFH ja bei der Aufgabe der finalen Entnahmetheorie auch in die gleiche Richtung entschieden hat. Da ging es um die Frage, was passiert, wenn also ein Steuerpflichtiger Wirtschaftsgüter in eine ausländische Betriebsstätte überführt, kann er dann an der Stelle besteuern? Das war also eine Entscheidung, die ist noch vor der Einführung der Paragraph 4 Absatz 1 Satz 3 StG entschieden worden. Und diese Entscheidung ist insofern ganz bemerkenswert, weil der BFH eben dazu gekommen ist, dass das eben nicht möglich ist in dieser Situation. Wie gesagt, noch vor der Einführung der Paragraphen 4 Absatz 1 Satz 3 StG. Und er hatte das Ganze damit begründet, dass es ja so ist, dass nach der Überführung der Wirtschaftsgüter in die ausländische Betriebsstätte die Wirtschaftsgüter im Inland immer noch steuerverstrickt sind. Also selbst wenn ich dann später irgendwann die Wirtschaftsgüter verkaufe, ist es so, ich kann an der Stelle immer noch besteuern, auch wenn die sich schon physisch in ausländischen Betriebsstätte befinden. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich zunächst, weil man ja gedacht hätte, die ist ja im Ausland, dann muss sie auch freigestellt werden. Aber dem ist eben nicht so. Der BFH kam eben hier an der Entscheidung 1R77 aus 06 dazu, die Besteuerung kann noch weiter vollzogen werden. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt, wenn ich jetzt die Wirtschaftsgüter von einem ausländischen Steuerpflichtigen mit der inländischen Betriebsstelle ins Ausland überführe. Das war also der zweite Fall, die ja zu entscheiden war vom BFH. Da kam der BFH eben auch zu dem Ergebnis, auch in dieser Konstellation kann eine Besteuerung im Inland erfolgen, weil ich eben danach nachträgliche Einkünfte erziele. Und auch die natürlich abkommensrechtlich sowieso nach den vorgenannten Grundsätzen, aber auch innerstaatlich sozusagen besteuert werden können. Und das ist auch wirklich überraschend, weil die Betriebsstätte ist ja dann weg, sodass man ja eigentlich gesagt hätte, dann geht es ja auf gar keinen Fall. Aber der BFH kam zu einem anderen Ergebnis. Auch in dieser Konstellation soll eine Besteuerung möglich sein. Ne? Also es gibt dann so ein zeitraumübergreifendes Veranlassungsprinzip, nenne ich mal, ist ein bisschen merkwürdig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch vielleicht nur konsequent, weil der BFH nur zur Erinnerung auch ja für den Outbound-Fall entschieden hat, dass wenn ich eine Betriebsstätte habe, die sich im Aufbau befindet und ich dann Anlaufverluste habe, die Verluste von der Freistellungsbetriebsstätte erfasst sind, obwohl die Betriebsstätte noch nicht mal errichtet ist. Man erinnert uns vielleicht schon jetzt 10 Jahre her die Entscheidung, hat der BFH also auch entschieden, diese Verluste sind auch weg. Also auch dort reicht also schon eine sich ankündigende Betriebsstätte aus, um so einen Veranlassungszusammenhang zu begründen. Dann ist es natürlich auch richtig, dass eine derart wirklich vorhandene Betriebsstätte insoweit auch nachgelagert zu einer Besteuerung der Einkünfte führt. Also offenbar hat das also hier eine ganz hohe Bewandtnis. Und dann kommt eine ganz große spannende Frage, die irgendwie mich schon seit 10, 12 Jahren irgendwie beschäftigt und die jetzt mal die Chance hat, in Wiesbaden das dann zu beschreiben, inwieweit dann überhaupt diese Strickungsbesteuerung überhaupt zulässig ist. Weil Prüfschemata ist ja immer, dass man sagt, ich kann ungleich behandeln, wenn es einen Rechtfertigungsgrund gibt. Und der Rechtfertigungsgrund ist eben die Wahrung der Aufteilungsbesteuerungsrechte. Die droht aus den Fugen zu geraten. Und wenn ich jetzt aber sage, ich kann zukünftig ganz genauso besteuern, dann droht da gar nichts aus den Fugen zu geraten. Dann kann ich das einfach besteuern. Und dann ist natürlich auch die ganze Frage, ist der Eingriff verhältniswahrend? Ja? Also muss ich die 5-jährige Aufschiebebesteuerung dann da gewähren? Das ist ja dann eigentlich der Streit, der sich da überwiegend so widerspiegelt. Die Frage stellt sich gar nicht, weil die Rechtfertigung gar nicht möglich ist. Und das ist schon ganz überraschend, weil lange Zeit wir in Deutschland uns zumindest so arrangiert haben, die Strickungsbesteuerung ist im betrieblichen Bereich halt zuständig, muss halt so 5 Jahre aufschieben, eben besteuern und man das gar nicht hinterfragt. Man hat auch so ein gewisses Störgefühl natürlich, weil ja auch der EuGH dazu eigentlich nie wirklich Stellung genommen hat. Man fragt sich auch, kann das eigentlich sein? Und die Antwort ist, ich glaube schon, weil natürlich der EuGH nur darüber zu entscheiden hat, wie das nationale Recht mit dem Unionsrecht im Zusammenhang steht. Und ich sag mal, wenn man dem EuGH natürlich in einer Vorlagenfrage diese deutsche Rechtslage nicht vollständig darlegt und begründet, die Besteuerungsrechte bleiben auch natürlich, dann kann der EuGH auch gar nichts daran ändern. Dann hat er einfach die Vorlagenfrage so gestellt bekommen. Und es mag ja auch übrigensweise sein, in anderen Ländern mag die Rechtsordnung ja auch ganz anders aussehen. Also viele Entscheidungen, die wir heranziehen, National Grid ist zum Beispiel eine holländische Entscheidung, basiert auf dem holländischen Recht. Und ob die ebenso eine derartige überbordende, über die Veranlagungszeitraum hinweggreifende Besteuerung, die Sicherung gewährleisten, weiß ich nicht. Ne? Das müssen wir einen holländischen Kollegen jetzt mal befragen. Also deswegen, wenn wir da auch Entscheidungen vom EuGH sehen zu anderen Rechtskreisen, können wir die, glaube ich, nicht unmittelbar so übertragen. Und deswegen glaube ich jetzt spannend und vielleicht nochmal der Aufruf hier, wenn man solche Probleme hat, das nochmal vielleicht anhängig zu machen und an dem EuGH vorzulegen. Natürlich hoffentlich dann unter einer richtigen Beschreibung der deutschen Rechtslage, weil ich glaube, Das ist nicht so ganz klar und deswegen auch ganz schön in der Vorbereitung, kann ich vielleicht als Anekdote sagen, habe ich in Wiesbaden auch schon so berichtet, ganz amüsant, als wir dann unsere Skripte eingereicht haben in Wiesbaden, da gab es dann eine E-Mail von Wolfgang Schön, der da die Diskussionsleitung führt jedes Jahr und der dann nur darum bat, dass wir nochmal telefonieren. Und ich hatte dann zuerst hab ich schon gedacht, oh, jetzt bist du über die Stränge gesprungen, weil das macht er normalerweise nie. Und hatte dann gebeten, er wollte nochmal darüber dann sprechen. Und dann habe ich mit ihm dann telefoniert und er sagte, naja, Herr Schnittke hätte das mit Interesse ja gelesen. Und es ist so, er hat selbst sich mit dem Thema auch schon beschäftigt und Asche über mein Haupt, ich habe das in der Vorbereitung nicht gefunden und hat an einem Beitrag dann also ganz zu dem gleichen Ergebnis ist er dann noch gekommen. Das hat mich natürlich dann sehr, sehr bestätigt und nochmal, ist natürlich im Skript auch nachgetragen worden. Also von daher ganz spannend an der Stelle und wirklich.
Wahrscheinlich gesagt, das weiß ich doch, das habe ich gesehen, oder?
Das habe ich nicht gesagt. Ich bin ja, versuche ja mal so schrecklich ehrlich dann zu bleiben. Ich habe gesagt, ich habe das übersehen, stimmt auch, und habe es aber trotzdem nachgetragen. Ich habe es sogar öffentlich dann nochmal so wiederholt, damit also auch alle, jetzt wissen es auch alle Zuhörer zu Hause, dass ich es einfach übersehen habe. Auch das passiert manchmal. Aber es ist auf der anderen Seite ja bestätigt das, weil ja zweimal unabhängig man zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Das war also auch, was ja auch mal ganz schön auch dann an der Stelle ist. Aber es ist insofern für mich wirklich interessant, weil wir alle glauben, im Bereich der privaten Wegzugsbesteuerung muss ich nicht eigentlich die privaten Wegzügler genauso schlecht behandeln wie die betrieblichen. Und vielleicht ist die Antwort nur umgekehrt. Müssen nicht alle genauso gut wie die privaten behandelt werden? Nämlich es wird nicht entstrickt. Ja, und das ist irgendwie so, das glaube ich, ist noch nicht so wirklich verbreitet. Aber mal gucken, vielleicht nach diesem Podcast wird hier die Diskussion jetzt irgendwie angeheizt werden. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Aber Christian Rundler, was meint ihr? Ist die These komplett neben der Spur, könnt ihr gerne auch hier sagen. Oder ist da vielleicht was doch dran? Übrigens, vorsichtig, Wolfgang Schür hat das gleiche geschrieben. Also wie er sagt, aufpassen.
Nee, ich glaube nicht, dass die These komplett neben der Spur ist. Und da wir ja immer alle ehrlich sind, muss ich zugeben, dass man das beim Rahmen der Rechtfertigungsgründe sozusagen die nachlaufende Verhaftung der stillen Reserven zur deutschen Betriebsstätte mit beachten muss. Das ist mir ehrlicherweise auch erst dann klar geworden, als ich deinen Beitrag gelesen habe. Den von Wolfgang Schön hatte ich natürlich vorher gelesen und kannte ich auch, selbstverständlich. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist vielleicht die Wahrheit liegt die auf einer ganz anderen Seite, was das Thema Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung angeht, dass nämlich man sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich unbegrenzt, man darf zwar vielleicht festsetzen oder so, ne, aber man darf auf jeden Fall nicht sofort erheben. Das heißt, im Ergebnis der 4G und auch der 36.5, der ja die grenzüberschreitende Betriebsverlegung nach 16.3a mit einer Stundung versieht, dass die beide im Zweifel unionsrechtswidrig sind. Und wenn sich das durchsetzt, das wäre natürlich schon jetzt vielleicht nicht jedem von vornherein klar gewesen. Also das finde ich schon eine sehr interessante Erkenntnis.
Christian, was meinst du?
Meine Erkenntnis ist, dass ich weder den Beitrag von Wolfgang Schön gelesen habe, noch deinen Beitrag, lieber Arne. Also das werde ich jetzt zumindest mit einem der beiden Beiträge nachholen.
Da
Aber
bin ich jetzt
das sind ja
gespannt.
Duplikate eigentlich, also es reicht um.
Bin ich gespannt, welche das ist. Das kannst du bei der nächsten Ausgabe dann verraten. Also, wir wollten es hier nochmal ansprechen, weil danach viele Leute auch nochmal auf Tagung einen angesprochen haben, dass es nicht so verloren geht. Hier nochmal vielleicht noch eine Chance, das auch zu teilen. Also, heute, wie gesagt, mal eine Sammlung verschiedenster Detailbereiche. Trotzdem war hoffentlich was Interessantes dabei. Wir haben bald wieder neue Ausgaben. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles wieder eingeladen ist. Ich habe den Redaktionsplan gar nicht vor Augen, aber ich bin mir sicher, es werden viele spannende Themen sein. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ich darf mich bedanken, Ronald, Christian, bei euch beiden für die Diskussion. Wir sind ein bisschen haben ein bisschen überzogen heute. Ich sehe hier schon die rote Lampe am Leuchten, aber naja, wie das so ist, wenn man dann mal ins Schwatzen kommt, dann kann man schwer halten. Zumindest bei mir ist es manchmal so, hört man so. Also euch vielen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme und vielen Dank alle zu Hause, die sich die 33 Minuten hier heute Zeit genommen haben und auch dabei geblieben sind. Bis bald. Tschüss.
Ciao zusammen.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.